Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe vom Fernruf, unserer Sehnsuchts-Auswanderer- und manchmal muss man auch sagen Fluchtsendung. Ja, Menschen verlassen ihre Heimat aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen suchen Sicherheit, die anderen Abenteuer, manche folgen einer beruflichen Chance, andere ihrem Herzen. Aber eines haben sie gemeinsam, den Mut, das Leben komplett neu zu gestalten. In dieser Ausgabe reisen wir gleich zu zwei Menschen, die Deutschland hinter sich gelassen und in völlig unterschiedlichen Teilen der Welt einen Neuanfang gewagt haben. Unser erster Gast ist Heinz Reinke. Er hat Berlin gegen Kirgisistan getauscht, die deutsche Hauptstadt gegen die Weite Zentralasiens. Eine besondere Begegnung hat sein Leben grundlegend verändert und hat ihn in eine Region geführt, die viele höchstens aus dem Atlas kennen. Außerdem begrüßen wir Raphael Mattes. Er lebt auf Bali und hat dort mit Gaia Bali einen Ort geschaffen, an dem Gemeinschaft, Naturverbundenheit und bewusstes Leben eine zentrale Rolle spielen. Während viele von einem Leben auf der indonesischen Trauminsel nur träumen, hat er den Schritt tatsächlich gewagt. Zwei Auswanderer, zwei Kontinente, zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten und dennoch verbindet sie die Entscheidung, noch einmal ganz neu anzufangen. Darüber sprechen wir heute beim Fernruf. Ich bin Gernot Donowski, schön, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, manchmal beginnt ein neues Leben an einem Ort, den man nie auf der Landkarte gesucht hätte. Kirgisistan. Ein Land zwischen Hochgebirge, Jurten, sowjetischer Vergangenheit und großer Gastfreundschaft. Für viele klingt es nach Abenteuerurlaub, für Heinz Reinke wurde es zur neuen Heimat. Herr Reinke hat früher in Berlin gelebt und als Taxifahrer gearbeitet und irgendwann hat er festgestellt, mit der kleinen Rente würde das Leben in Deutschland vielleicht ein bisschen schwieriger werden, doch dann ist er auf einer seiner Pilgerreisen im Heiligen Land einer Frau aus Kirgisistan begegnet. Aus einer Begegnung wurde Liebe und aus Liebe wurde ein kompletter Neustart. Heute lebt Heinz Reinke im kleinen Ort Narin, rund 300 Kilometer von der Hauptstadt Bischkek entfernt, mitten in Zentralasien. Wie lebt es sich dort? Wie ticken die Menschen? Was überrascht Deutsche in Kirgisistan? Und könnte man dort tatsächlich ein neues Leben beginnen? Darüber sprechen wir jetzt mit Heinz Reinke. Herzlich willkommen beim Fernruf.
Hallo.
Herr Reinke, wenn Ihnen vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, ach, Sie werden mal in Kirgisistan leben, was hätten Sie dem geantwortet?
Ich hätte dem geantwortet, ich weiß gar nicht, wo das ist.
Ja, das klingt ja alles so ein bisschen wie ein Roman. Eine Begegnung auf einer Pilgerfahrt im Heiligen Land. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie kam es dazu?
Ja, ich bin im Herbst 2004 mit einigen Glaubensgeschwistern meiner damaligen Gemeinde nach Jerusalem geflogen. Ja, ist richtig, wir sind gereist, wir sind gepilgert. Und genau, wir hatten ein Gebetshaus auf dem Ölberg, war da angemietet, also von der Gemeinde, das hat die Gemeinde damals angemietet gehabt. Und sie guckten direkt auf die Jerusalemer Altstadt, auf den Tempelberg, auf das Goldene Tor. Und wir wollten da 10 Tage bleiben. Und es war wirklich gigantisch, der Ausblick auf den Tempelberg. Und in einem anderen Gebetshaus, auch in einem christlichen Gebetshaus auf dem Ölberg, da war eine Veranstaltung und ich wollte überhaupt nicht mit. Und die Sache war eigentlich für mich schon abgeschlossen, weil ich wässerte gerade den Garten in diesem Haus. Das war so herrlich. Ein ganzes Haus gehörte mir mitten in Jerusalem auf dem Ölberg. Und da kam eine Frau, die hieß Hannah, eine ältere Dame, und sagte, Heinz, komm doch mit. Okay, sage ich, ich komme mit. Und dann bin ich mitgegangen zu dieser Veranstaltung. Und da habe ich eben meine Frau Mariana kennengelernt. Die arbeitete dort in diesem Gebetshaus. Und ich fragte sie nach dem Weg zur Toilette. Sie war da in der Organisation für die Veranstaltung. Und wir kamen kurz ins Gespräch. Und dann haben wir die E-Mails ausgetauscht. Und das war, wie gesagt, so im Oktober 2004. Und dann haben wir immer mal geschrieben, haben auch mal telefoniert. Und 2006 im Januar, da habe ich sie nach Berlin eingeladen. Und da waren wir uns ganz schnell einig, dass wir zusammenbleiben möchten.
Und wann wurde dann aus dieser Begegnung und dem Treffen 2006 in Berlin die Idee, ach ja, wir kennen uns nicht nur, sondern wir sind jetzt zusammen und man zieht dann tatsächlich nach Kirgisistan. Das ist ja auch so eine innere Entstehung. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das war noch ein weiter Weg. 2006 haben wir auch gleich geheiratet in dem Jahr und unser erstes Kind wurde geboren. Dann im November die Tirza, unser Mädchen, die ist jetzt 19 Jahre alt und Benjamin, der ist jetzt 17, der wurde 2009 geboren. Und wir lebten dann in Berlin. Ich habe als Taxifahrer gearbeitet und meine liebe Mutter, die lebte allein in Düsseldorf in einer großen Altbauwohnung. Und sie konnte sich allein nicht mehr versorgen. Und jetzt war die Entscheidung, ob sie jetzt vielleicht ins Altersheim geht. Und da haben wir gesagt, nein, Mutti, wir kommen zu dir. Und Mariana übernimmt deine Pflege, deine Betreuung ganz offiziell mit angemeldet. Und dann sind wir zu meiner Mutter nach Düsseldorf gezogen. Meine Mutter verstarb dann 2016. Aber sie hatten glückliche Jahre noch mit den kleinen Kindern und es war genau die richtige Entscheidung gewesen. Und wir wohnten dann allerdings in der großen Wohnung, die da sehr teuer war und war alles schwierig zu finanzieren. Und dann ging es ganz schnell, dann kam 2020 diese Corona-Sache und die Zustände in Deutschland, das wurde alles so unschön. Und dann sagten die Geschwister von Mariana, Mensch, komm doch zurück nach Kirgisistan zu uns, dann nimm das Haus der Eltern, das steht seit 10 Jahren jetzt leer, da braucht er keine teure Miete bezahlen. Und die Situation, die Corona-Situation ist hier deutlich entspannter als in Deutschland offensichtlich. Und ja, und dann haben wir uns entschlossen, nach Kirgisistan zu gehen. Und am 4. Oktober 2021 sind wir dann hier in Bischkek gelandet. Und den Schritt haben wir nicht bereut.
Und worauf haben Sie sich da, abgesehen davon, dass natürlich der Corona-Maßnahmendruck etwas nachgelassen hat, worauf haben Sie sich denn da so am meisten gefreut, beziehungsweise wovor hatten Sie denn am meisten Bammel?
Bammel hatten wir eigentlich gar nicht, keiner von uns. Auch für die Kinder war es ja was ganz Neues, die Schulsituation aus dem Nichts. Das war schon ins kalte Wasser werfen, aber Bammel hatte ich nicht. Es war einfach, die Situation in Deutschland war so unschön für mich. Nee, wir fühlten einfach das Richtige zu tun. Ich war ja schon mal 2008 hier gewesen, da lebten die Eltern von der Mariana noch und ich kannte das so ein bisschen. Also Bammel hatte ich nicht, sondern wir haben uns eigentlich darauf gefreut, auf einen Neuanfang. So.
Ein Berliner Taxifahrer, der tauscht Großstadt gegen zentralasiatische Bergwelt. Allein das klingt ja schon nach einer Geschichte, die man verfilmen könnte oder müsste. Aber wie ist dieses Land eigentlich wirklich? Also viele Hörer könnten Kirgisistan wahrscheinlich, so wie Sie am Anfang sagten, wo liegt das eigentlich, die könnten das nicht mal auf der Karte zeigen. Wie würden Sie dieses Land denn beschreiben in wenigen Sätzen?
Es ist absolut noch nomadisch. Sie brauchen, wenn Sie hier bei uns in der Stadt Narin sind und fahren aus der Stadt raus, da sehen Sie schon die ersten Jurten. Das ist nicht touristisch aufgesetzt, sondern die Menschen leben so, wie sie immer gelebt haben. In ihren Jurten, mit ihren Tieren. Sie bringen in den Sommermonaten die Tiere in die Berge. Und also dieses Nomadische ist da. Aber es ist auch etwas, es ist absolut ein modernes Land. Die jungen Leute laufen, oder nicht nur die Jungen, die laufen auch mit ihrem Smartphone am Gesicht rum. Und ja, und es ist natürlich landschaftlich wunderschön. Ich habe das neulich mal gelesen, da hatte auch jemand gesagt, wie er das empfindet. Und er sagt, dieses Land ist wunderschön, aber das ist irgendwie auch demütig. Die Schönheit der Natur wird dankbar und demütig angenommen. Es ist nomadisch, es ist modern, es ist landschaftlich schön. Viele Dinge, postsowjetische Sachen sind immer noch präsent in den Gebäuden oder in Parks, die Architektur. Und die ganze Mischung so zusammen ist interessant.
Weil Sie gesagt haben, das ist nomadisch. Inwiefern spielt diese nomadische Vergangenheit noch eine Rolle? Also die sagen, die treiben das Vieh hin und her und so weiter. Und das heißt, die bauen dann immer ihre Jurten auf und ab und reisen dann mit dem Vieh und so weiter. Und wo am ersten Tag noch die Jurte stand, ist am nächsten Tag nur noch ein großer brauner Fleck. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also verschieben sich da ganze Städte oder Dörfer? Oder was bedeutet das?
Na, die ziehen also mit ihren Tieren, die verlassen ihre Häuser und ziehen in die Natur und schlagen da ihren Sommerlager auf. Und da bleiben sie dann, bis der Winter kommt. Auch jetzt hier, also wenn, wo wir jetzt wohnen zum Beispiel, da sehen wir jeden Morgen auch, dass die Leute ihre Tiere treiben in die Berge und auch wieder zurückführen. Das gibt's dann also auch, nicht? Ja, man lebt ja mit der Natur, mit den Tieren.
Gibt es dann auch so ein bisschen ein anderes Verständnis von Freiheit, ein anderes Verständnis von Staatlichkeit und auch von Städte und Gemeinwesen im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa letztendlich auch?
Die Freiheit spielt hier eine große Rolle. Freiheit ist einfach irgendwie in die Herzen eingeschrieben, frei zu sein. Das spürt man. Frei zu sein ist das ganz wichtig.
Und was bedeutet das? Also wie sind die politischen Verhältnisse? Ich meine, wir in Deutschland, wir haben ja gerade ein Begriff davon, wie es ist, unfreier zu werden, zumindest mindestens vom Gefühl. Aber wenn dann auch der Staatsanwalt dann vor der Tür steht und dann sagt, so, Sie haben ja einen schönen Bademantel an, aber lassen Sie mich bitte durch, Sie haben sich im Internet irgendwie unflätig benommen, deswegen nehmen wir Ihren ganzen Hausstand mal mit. Ist sowas in Kirgisistan denkbar? Ist das ein Thema? Was für Themen mit Freiheit hat man dort?
Wir sind jetzt 4,5 Jahre hier. Ich kann sagen, mir hat hier niemand etwas getan. Die Menschen sind absolut freundlich. Ich weiß gar nicht, wer gerade politisch und wer gerade regiert. Ich sehe nur das Resultat. Und das Resultat ist Freiheit und auch liberal zu sein. Und ich habe Ihnen ja erzählt schon, dass wir gläubige Christen sind. Und da kann ich Ihnen vielleicht ein Beispiel sagen. Neulich hat mich ein Taxifahrer vom Basar hier hingefahren nach Hause und war offensichtlich als Moslem zu erkennen. Und er fragte mich, ob ich auch Moslem bin. Ich sagte, nein. Er sagte, bist du Christ? Ich sagte, ja. Und dann guckte er mich an von oben bis unten. Und er ging auf mich zu und nahm mich in den Arm und drückte mich ganz feste. Ja, er wollte einfach sagen, du glaubst das, ich glaub das. Das Liberale, dieses Rabe, wir leben und leben lassen. Du glaubst das, ich glaub das.
Glauben Sie, dass das vielleicht damit zu tun haben könnte, dass die Mehrheitsgesellschaft quasi islamisch geprägt ist und die Christen dulden, die aber auch nicht aufbegehren? Also so nach dem Motto, es gibt nicht diesen missionarischen Eifer, ja, so von wegen, man hat jetzt die Gesellschaft irgendwie umzudrehen oder christlich zu formen. Also man lebt nebeneinander her. Oder woran liegt das, dass es funktioniert?
Ja, vielleicht geht es in die Richtung, dass man sagt, ja, die sind jetzt uns nicht. Aber man sieht ja auch die Kirgisen untereinander. Hier, ich spreche jetzt von unserer kleinen Stadt. Da können junge Frauen verschleiert rumlaufen, aber die laufen auch in der Jeans rum hier. Das interessiert keinen. Jeder, wie er will. Und das finde ich in Narin extrem. Die anderen Städte kenne ich gar nicht so. Wir sind ja hauptsächlich hier. Und Bishkek ist natürlich sowieso, ist eine Millionenstadt. Aber ja, das ist Leben und Leben lassen, das empfinde ich hier.
Okay, also um es runterzubrechen, könnte sein, dass in Kirgisistan zu leben möglicherweise mit mehr Liberalität ausgestattet ist, als wenn man durch Kreuzberg geht, wo nur noch Burkas herumlaufen.
Das kann gut sein.
Wie wohnen Sie denn? Weil wir schon von Jurte gesprochen haben. Und vor allem, wie finde ich denn da die richtige Wohnung für mich?
Wir leben hier in dem Elternhaus meiner Frau. Das stand nach dem Tode der Eltern 10 Jahre lang leer. Niemand hat hier gewohnt. Und es ist aus Lehm gebaut. Das sind 2,5 Zimmer. Und dann haben wir noch ein Nebengebäude, das ist auch aus Lehm gebaut. Da sind auch nochmal 2 kleine Räume drin. Und 2008, als ich zum ersten Mal in Kirgisistan war, da hatte dieses Haus noch Außentoilette und es hatte noch nicht mal fließendes Wasser. Das haben wir inzwischen, das wurde von einer Wasserquelle geholt. So war das noch 2008. Aber wir konnten jetzt im Rahmen auch unseres Umzuges das Haus an das Wasser, an die Kanalisation anschließen lassen, sodass wir fließendes Wasser haben, eine Dusche, Innentoilette. Aber es ist alles einfach. Mit Kohleheizung ist das Haus. Aber besser, das Haus gehört uns, als in Düsseldorf zu wohnen, wo ich die Miete nicht mehr bezahlen kann.
So ist es ja, und das ist ja auch ein Grund, aus Deutschland wegzugehen. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema, nämlich dem finanziellen. Können Sie von Ihrer Rente dort einigermaßen leben, besser leben?
Ja, wir haben praktisch nur meine Rente als Einnahme und davon können wir leben. Das wäre in Düsseldorf, wieder gesagt, wäre das die Miete und eine Stromrechnung. So, dann war es das. Mhm. Ohne dass eine Scheibe Brot auf dem Tisch ist, ohne dass ich vielleicht den öffentlichen Nahverkehr ein Monatsticket gekauft habe. Das ist auch nur so eine Sache, die ist absolut billig, der öffentliche Nahverkehr. Es gibt hier einen Bus, der fährt hier immer, der kostet 10 Som, das sind 10 Cent ungefähr. Und dann gibt es Taxis, die kosten 25 Som pro Person, 25 Cent. Das ist also praktisch nichts, ne, gegen Nahverkehr, für die Preise gegen mit Deutschland zu vergleichen.
Kommen wir mal auch zu ganz praktischen Themen. Ja? Gesundheit und Sicherheit zum Beispiel. Also gibt es Dinge, auf die man als Europäer gesundheitlich achten muss, und wenn man da in Kirgisistan ist, gesundheitlich?
Ich habe Probleme mit der Höhenlage hier. Wir sind ja auf 2050 Meter in Narin. Bishkek liegt, glaube ich, so um 800 Meter nur. Aber ich habe das erste Mal 2024, bin einfach umgefallen. Und die Ärzte sagen, dass eben die Durchblutungsstörung, Sauerstoffmangel aufgrund der Höhenlage hier ist. Und der letzte Anfall, den hatte ich ja vor einer Woche. Ich kann mich an nichts erinnern, nur an das, was meine Familie mir erzählt. Es musste ein Notarzt geholt werden, wurde ins Krankenhaus gefahren. Und dann muss man den natürlich auch selbst bezahlen. Ich bin nicht krankenversichert hier. Man hatte mich, als ich Deutschland verließ, sofort aus der Krankenkasse, meine gesamte Familie rausgeschmissen. Wir waren nicht mehr krankenversichert. Und ich muss praktisch das Geld von meiner Rente auch immer etwas für mögliche Krankheitsfälle zurücklegen.
Lassen Sie uns nochmal auf einen kulturellen Aspekt eingehen, nämlich dass Kirgisistan sehr stark türkisch geprägt ist, also zumindest von der Sprache her, das ist ein Turkvolk. Ja. Wie sieht es denn mentalitätsmäßig aus?
Also erstmal, das ist Turksprache, aber die Buchstaben, die Schrift ist immer in Kyrillisch, ja. Was hier ist, die Kirgisen verstehen sich irgendwie als eine große Familie. Und sie sprechen sich untereinander, auch wenn sie sich gar nicht kennen, die sprechen sich an als Schwester und Bruder. Jetzt sagt meine Frau zu dem Taxifahrer: Bruder, du kannst an der nächsten Ecke halten. Ja. Und da ich ja der Ehemann meiner Frau bin, nenne ich alle hier nur Jeste. Jeste heißt Schwager. Also ich kann hinkommen, wie ich will, ich bin Jeste.
Viele träumen ja davon, auszuwandern. Für sie war das, so wie der Lebensweg sie geführt hat, ja letztendlich auch traumhaft. Aber nicht jeder wandert dann aus, noch dazu in ein so fernes und bisher unbekanntes Land wie Kirgisistan. Aber wie kompliziert ist das vom Ablauf her eigentlich, wenn man selbst dahin ziehen möchte? Also was braucht man überhaupt, um nach Kirgisistan auszuwandern, bürokratisch gesehen?
Also bürokratisch gesehen ist es fast unmöglich, wenn Sie nicht familiäre Beziehungen haben. Sie können nach Kirgisistan reisen und dürfen 2 Monate hier bleiben als Tourist, aber dann müssen Sie auch das Land wieder verlassen. Und also als Auswanderungsland wüsste ich jetzt nicht, welche Möglichkeiten es da gibt, jetzt zu sagen, also wie gesagt, wenn Sie verheiratet sind, ich bin nur durch die Eheschließung. Durch die Heirat mit meiner Frau, da bekomme ich jedes Jahr ein Visum. Ich brauche jedes Jahr ein Visum. Das geht übers Internet, das E-Visum. Und das kostet $250. Dauert so 2, 3, 4 Tage und dann habe ich mein neues Visum. Aber wenn ich nicht verheiratet wäre, dürfte ich hier nicht bleiben.
Okay, das heißt, die werden wahrscheinlich sogenannte Expats haben, also Leute, die über Firmen oder übers Goethe-Institut oder keine Ahnung wie dort sind, aber jetzt keine Leute, die aus Lifestyle-Gründen oder sagen, ach, ich mache mir hier ein schönes Leben und so. Und das wird sozusagen nicht toleriert und die werden alle wieder nach Hause geschickt, oder?
Ja, Sie können ja nicht sagen, ich möchte jetzt gerne nach Kirgisistan, es gefällt mir, und aber ich habe hier keine familiären Beziehungen. Das wird nicht gehen, nein.
Naja, dann ist ja schön, dass Sie es geschafft haben. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Können Sie eigentlich zur Kirche gehen? Haben Sie eine Gemeinde, in der Sie sich zusammengeschlossen haben, wo Sie beten und Gottesdienst feiern können?
Ja, ich bin auch übers Internet verbunden mit Glaubensgeschwistern in Deutschland. Das ist ja auch, die Welt ist ja ein Dorf geworden. Ich schalte mich übers Internet zum Beispiel zu Versammlungen dazu. Wir selbst sind Sabbatarier, wir halten also den Sabbat. Wir halten uns zu den Sabbatversammlungen dazu und das geht problemlos. Hier wird nichts zensiert, hier ist alles frei. Und das sind Freunde, mit denen ich auch noch in der Woche kommuniziere, mit denen ich über WhatsApp kommuniziere.
Mhm. Ja. Sehr schön. Jetzt zum Schluss unsere Musikfrage. Und da sind wir natürlich gespannt, wie ein kirgisischer Flitzebogen, sag ich mal, weil Musik von dort haben vielleicht auch die allerwenigsten bisher gehört. Deswegen, welches Stück oder welches Lied hätten Sie denn für uns im Petto, was wir mal gehört haben sollten?
Ja, ich habe jetzt ausgesucht für uns den Kara Jorgo. Das ist der kirgisische Nationaltanz. Und das heißt eigentlich übersetzt schwarzer Passgänger. Der soll den Passgang, die Tanzbewegungen des Pferdes nachahmen, wenn die Leute tanzen. Und der Tanz fordert einfach Jungs und Mädchen auf, aufzustehen und zu tanzen. Und wenn jemand sagt, ja, sie sollen aufhören mit dem Tanzen, dann sollen die jungen Leute weiter tanzen. Und sie sollen tanzen, leicht tanzen, wie als ob sie auf einer Wolke schweben und fliegen wie ein Adler. Das singt der Sänger in diesem Lied und der Tanz ist sogar eingetragen in das Weltkulturerbe der UNESCO.
Na dann ist das genau das Richtige für uns und die Hörer. Lieber Herr Reinke, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese wunderbare Welt eröffnet haben. Ganz liebe Grüße nach Kirgisistan, Ihnen alles Gute und vielleicht bis irgendwann mal.
Ja, Herr Dadowski, ich bedanke mich auch und allen Hörern kann ich nur empfehlen, auch wenn es nicht vielleicht für einen dauerhaften Aufenthalt die Genehmigung kriegen, ein Urlaub ist Kirgisistan allemal wert. Ein ganz tolles Erlebnis wird es werden.
Herzlichen Dank. Ein tolles Schlusswort. Tschüss.
Tschüss.
Sem koşulsun demine dene boyun çımırra Beldir ebey carışkan mezgil menin zımırra Atbay kırgız beylesi arulantı dönüsün Cengil bolgun buluttay cerge butun teybesin Bayka turgan adam dari bali kırgız beylesi Her gün mınday bolur bu verikkenim çok oldu Her şarka bilese
Liebe Hörer, Bali, für viele ist das die Insel der Träume. Tropische Strände, Reisfelder, Spiritualität und ein Leben fernab vom westlichen Alltag. Doch was passiert, wenn man diesen Traum tatsächlich lebt? Wenn man Deutschland hinter sich lässt und versucht, auf der indonesischen Insel ein völlig neues Leben aufzubauen? Mein jetziger Gast hat genau das getan. Rafael Mattes lebt auf Bali und betreibt dort mit Gaya Bali einen Ort, der Gemeinschaft, Naturverbundenheit und auch bewussteres Leben in den Mittelpunkt stellt. Dort flackert nicht das Bildschirmlicht, sondern das Lagerfeuer. Statt Dauerstress geht es um Entschleunigung, statt Konsum steht die Verbindung im Mittelpunkt zur Natur und zu sich selbst. Wie kommt man zu so einer Entscheidung? Was findet man auf Bali und was verliert man vielleicht auch? Und ganz praktisch, wie wandert man überhaupt aus? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Fernruf, Rafael Mattes.
Ah, das hast du so schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Rafael, wenn wir mal ganz an den Anfang gehen. Wie sah dein Leben aus, bevor Bali überhaupt ein Thema wurde?
Bali war eigentlich schon immer ein Thema in meinem Leben, weil mein Vater tatsächlich, wo ich 3 Jahre alt war, nach Bali ausgewandert ist. Also er hat mir das schon vorgemacht und er hat dann dort wieder eine Frau aus Sulawesi geheiratet und hat mit ihr dann auch 3 Kinder gezeugt. Das sind meine Halbgeschwister. Ich habe 2 Halbbrüder und eine Halbschwester, die Indonesier sind, also halb Indonesier. Und ich habe eine relativ schwierige Geschichte mit meinem Vater gehabt, aber trotzdem, also ich bin halt auch ohne Vater aufgewachsen, bin dann öfters mal in Bali gewesen, mit 6 Jahren, dann mit 12 Jahren und dann auch eine längere Zeit mit 19. Irgendwie war Bali für mich dann schon immer, hatte schon eine Faszination für mich. Und ich habe schon immer die Asiaten sehr gemocht, das asiatische Essen, die Spiritualität, die Verbundenheit, die Entschleunigung, die die Menschen einfach so in sich tragen, so dieses freundliche Momentsein. Und deswegen war ich immer begeistert.
Aber bis du dann definitiv nach Bali gekommen bist, hat es dann auch noch mal ein bisschen gedauert, oder?
Ich bin dann nach Bali auf Umwegen gekommen. Also ich war dann erstmal mit 19 das erste Mal in Bali und habe dann auch zusammen versucht, mit meinem Vater zu arbeiten. Er war damals Modedesigner und habe auch versucht, mit ihm ein Modelabel hochzuziehen. Habe damals auch durch ein Crowdfunding tatsächlich Geld gefunden, 20.000, und hatte dann das erste Modelabel, das Feuervogel hieß. Das war damals dann aber schon mit 26, da habe ich dann auch schon 5 Jahre in Berlin gelebt und bin immer wieder noch von Bali zurück nach Berlin. Und mein Vater hat mir damals dann leider ein Bein gestellt, seine Firma ist bankrott gegangen und er hat im Endeffekt das Geld aufgebraucht gehabt, ohne mir das zu sagen. Und dann mussten wir das Modelabel leider stoppen. Und dann war ich wieder zurück in Berlin erstmal, war ziemlich sauer auf meinen Vater. Hatte dort natürlich auch, war sehr traurig, weil ich die Zeit mit meinen Geschwistern sehr genossen hatte. Und das, weil ich bin als Einzelkind aufgewachsen in Deutschland. und war immer sehr, sehr schön, einfach mit denen zu sein. Dann war ich wieder in Berlin, habe dort erstmal wieder 9-to-5 als Art Director gearbeitet und als Künstler, habe viel Party damals auch noch gemacht, bin dann aber irgendwann in den Yoga und in diesen Meditationsbereich gekommen, fand das sehr faszinierend, habe dann ein Vipassana gemacht, also ein 10-Tage Schweigemeditationsretreat. Und bin dann immer mehr in diesen Weg gegangen, habe dann angefangen, meine erste Yoga-Lehrausbildung zu machen, bin dann nach Portugal das erste Mal tatsächlich ausgewandert, habe dort 2 Jahre gelebt, habe dort in verschiedenen Retreat-Centern gearbeitet und habe in einem Van gelebt mit meinem Hund für ein Jahr am Meer. Das war sehr, sehr schön in Ericeira. Und dadurch wurde mir das halt schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich immer gerne in die Ferne gehe und irgendwie auch ans Meer. Ich war schon immer ein Mensch, der das Meer geliebt hat, der gerne surfen gegangen ist, der einfach diese Weite genossen hat.
Und wie das Leben dann halt leider mal so spielt, ist dann auch letztlich etwas passiert, das am Ende des Tages auch dazu geführt hat, dass du jetzt in Bali bist und dass du vor allem beruflich das machst, was du jetzt machst.
Nach Portugal ist meine Oma sehr, sehr krank geworden und meine Mama hat gesagt, meine Oma wird nicht mehr lange machen und sie ist schon jetzt mehrere Monate im Krankenhaus oder ich weiß nicht mehr, noch ein Jahr und wird wahrscheinlich bald sterben und sie möchte sie nach Hause nehmen und sie schafft das aber nicht alleine, ob ich sie unterstütze. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Es war für mich ganz klar, dass ich das machen möchte. Und dann bin ich 2019 wieder nach Deutschland, wieder in meine Heimat, nach Würzburg und habe dort angefangen, meine Oma mit meiner Mutter zu pflegen. Meine Oma war wirklich war nur noch gelegen in so einem Krankenbett. Sie war total verwirrt, sie hat fast keinen mehr erkannt, konnte nicht mehr alleine sitzen, konnte nicht mehr selber essen. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, mit ihr erstmal Atemübungen zu machen, tiefe Bauchatmung, habe mit ihr angefangen, so ganz simple Chants zu machen. Also das Om, das kennt ja die meisten. Durch die Vibration hilfst du eigentlich, die Lunge zu reinigen, weil bei den meisten alten Menschen ist es ja so, die Lungen werden nicht mehr richtig benutzt und verkümmern langsam. Dort setzen sich dann Keime ab und dann kriegen sie eine Lungeninfektion, wo viele alte Leute sterben. Und durch diese Vibration reinigst du sozusagen die Lunge. Und dann habe ich angefangen, mit ihr ganz einfach Yoga-Übungen zu machen, ganz einfach Bewegungsübungen und habe ihre Ernährung geändert. Natürlich habe ich auch ganz viel Liebe und Zuneigung. Und dann ging es ihr Tag für Tag besser. Sie wurde immer klarer. Irgendwann konnte sie wieder sitzen. Irgendwann konnte sie selbst wieder essen. Und in Monaten konnte sie dann auch schon wieder stehen. Und nach 5 Monaten konnte sie am Rollator wieder laufen. Und nach 7 Monaten habe ich dann gesagt, okay, ich kann meine Familie jetzt wieder allein lassen. Und dann bin ich wieder nach Bali. Hab dort eine Balinesin kennengelernt und hatte mich verliebt, bin da aber dann richtig auf die Schnauze gefallen. Sie hatte einen Ex-Freund, von dem sie nicht loslassen könnte und das hat mich irgendwann einfach so zerrissen. Und im selben Atemzug hatte meine Oma sich dann wieder das Bein gebrochen und habe ich gemeint, okay, es wird vielleicht Zeit, doch nochmal nach Hause zu kommen. Und dann war ich tatsächlich nochmal 1,5 Jahre in Würzburg. Und habe dann dort gearbeitet, habe dort in verschiedenen Yoga-Studios gearbeitet, habe Retreats gemacht und habe mich um meine Oma gekümmert. Habe dann jetzt Lebenspartnerin, habe ich damals dann auch dort kennengelernt, Lisa, mit der ich jetzt auch verheiratet bin. Und ja, damals hatten wir dann auch das Land entdeckt in Bali. Und es war mir für mich klar, ich möchte eine Community gründen. Und irgendwie kam dieses Land zu mir und dann habe ich mich entschieden, nach Bali zu gehen.
Was hat dich denn, abgesehen davon, dass du die balinesische Kultur und so schon kanntest, was hat dich denn so am westlichen Alltag dann auf dieser Seite vielleicht auch gestört?
Ich mag Deutschland auch gerne. Also ich mag die, besonders die Jahreszeiten in Deutschland sind wunderschön. Der Frühling und auch der Winter, der Herbst, das hast du hier in Bali natürlich nicht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Für mich war es, glaube ich, einerseits einfach dieser Lifestyle hier, am Meer leben zu können, surfen zu können. Ich mag das tropische Wetter einfach sehr, sehr gerne. Ich mag die tropischen Früchte sehr gerne. Du hast hier natürlich auch ein viel geringere Lebensunterhaltungskosten. Du lebst hier, glaube ich, schon viel mehr im Moment. Besonders als Freiberufler, so wie ich bin, kann ich meinen Tag sehr frei gestalten und kann entscheiden, was ich heute am Tag mache, ob ich sonst zum Fluss gehe oder ob ich surfen gehe, ob ich zum Wasserfall gehe oder ob ich eben arbeite, ob ich frühs arbeite, ob ich abends arbeite. Das hätte ich natürlich in Deutschland auch haben können. Ich glaube, es war wahrscheinlich einfach meine Konditionierung, würde ich sagen, dass ich irgendwie schon von früh auf Bali kennengelernt habe. Und Bali hat einfach seine Faszination, ist ja, glaube ich, eine der Nummer eins Touristendestinationen. Und ist einfach auch ein Paradies, weil wenn wir hier sozusagen mit einem europäischen Gehalt sind, können wir hier schon sehr, sehr gut leben.
Es ist wahrscheinlich gar nicht so, dass das super unkompliziert war, dass es irgendwie sofort losgehen kann. So von wegen, geht schon, jetzt sind wir da, jetzt fangen wir mit dem Business an. Wie richtest du dich denn firmenmäßig am besten ein? Oder wie machst du das gerade?
Also du kommst hier relativ einfach erstmal mit einem Business-Visa oder Touristen-Visa, kannst hier eine Weile sein. Du darfst dann natürlich noch nicht arbeiten in Bali. Ich bin jetzt gerade auch erst dabei, meine Firma hier in Bali zu gründen. Die wird jetzt gerade gegründet und dann auch meine Arbeitsgenehmigung. Also ich habe jetzt sozusagen ein Jahr auf so Business-Visa, das heißt 6 Monate Visa. Dann musst du nach 6 Monaten aus Bali wieder ausreisen nach Thailand oder Malaysia, Singapur, und dann kannst du wieder einreisen. Sie sind tatsächlich ein bisschen strikter geworden in den letzten 20 Jahren, weil es natürlich sehr ganz viele Leute waren, die diese Grauzonen genutzt haben, ausgenutzt haben, auch viele einfach gemerkt haben, okay, sie wollen hier Business machen, und sind jetzt ein bisschen strikter geworden. Du brauchst, um hier etwas beginnen zu können, also wenn du wirklich legal arbeiten möchtest, das heißt auch dann, wie ich eben als Yoga-Lehrer Retreats hosten, Workshops hosten, dafür brauchst du eine Firma oder eine Firma, die dich sponsert. Also entweder gründest du eine eigene Firma oder du bist gesponsert von der Firma, und über die Firma kannst du dich dann selber eben so ein Arbeitsvisa bekommen. Es ist ein bisschen komplex, es hat auch wirklich lange gedauert. Ich bin bestimmt zu 5, 6 verschiedene Agenturen, wo ich überall nicht so das richtige gute Gefühl hatte, bis ich dann eine Agentur gefunden habe, die auch wirklich gutes Englisch sprechen konnten, die wirklich auch auf all meine Fragen Antworten hatten und die für mich sehr, sehr kompetent, weil es gibt auch viele, die denken, ah ja, ich kann überall mein Visa machen, alles easy, oder ich bin in der Grauzone. Und es kam, war jetzt erst der Fall, da gibt es eine Agenturgruppe, die heißt Max Groups, da haben ganz viele, auch Yoga-Lehrer und ja, die alle in diesem holistischen Bereich unterwegs sind, ein Investor-Kitos gehabt hat. Mit dem Investor-Kitos darfst du aber eigentlich praktisch nicht unterrichten. Die haben das alles sozusagen unter Hand. In Indonesien ist alles auch etwas korrupt, also du kannst mit Geld viel lösen. Die Regierung hat jetzt sich geändert und ist da aber sehr strikt gewesen. Man hat jetzt vielen von denen plötzlich die Pässe entzogen. Die haben ihre Pässe nicht mehr bekommen, wo sie dann bei der Immigration waren, und haben auch Strafen zahlen müssen, weil viele eben gedacht haben, ach, ich kann irgendwie hier so mein Business machen. Die Regierung hat jetzt wirklich so eine Art Squad, die Social Media checkt und schaut, wer in Bali irgendwelche Workshops, Events, Online-Programme hostet. Und wenn der eben nicht die entsprechende Arbeitsgenehmigung haben, dann können es sein, dass du, wenn du einen Workshop jetzt in Bali hostest, dass dann plötzlich Polizei kommt und dein Retreat sprengt und dich dann, ja, rausschmeiß.
Bali ist ein sehr spiritueller Ort. Viele gehen genau deswegen dahin, und das, was ihr macht, hat auch damit zu tun. Wir wollen uns jetzt mal eurem Business ein bisschen genauer widmen. Gaya Bali, was macht ihr da?
Wir haben hier in West Bali 1,5 Hektar Land gekauft, auf der wir vorhaben, ein Retreat Center, aber auch eine bewusste Gemeinschaft zu gründen. Eine kleine Gemeinschaft von 5 bis 7 Einheiten. Das ist erstmal so unser Core-Team, das wir planen. Da soll dabei sein ein Permakultur-Experte, ein Natural Builder-Experte. Es können auch weitere Leute sein, die Experten sind im Bereich Yoga, Breathwork, Conscious Facilitating. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele verschiedene Begriffe. Es gibt Embodiment, es gibt Somatic. Leute, die Lust haben auf so ein Leben in der Gemeinschaft zu sein, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir aber auch diesen Retreat-Platz sozusagen haben, wo wir die Retreats hosten, wo Menschen dann zu uns kommen für eine Woche, für zwei Wochen und dann mit uns einen alternativen Lebensstil erleben. Also es geht uns hauptsächlich darum, dass Menschen auch einfach mal komplett loslassen können, dass sie nicht mehr die Masken, die sie im Alltag sonst tragen müssen und dass einfach alles bekommen ist. Weil viele Menschen erlauben sich, besonders auch in Deutschland, ist das Fühlen oftmals etwas, was sehr limitiert ist. Also wir erlauben uns nicht wütend zu sein, wir erlauben uns nicht zu weinen, wir erlauben uns nicht schwach zu sein. Und dafür sind unsere Retreats tatsächlich ein Raum, wo wir Erfahrungsräume schaffen, wo Menschen einfach mal all ihre Konditionierungen ablegen dürfen, wo sie durch verschiedene Techniken, verschiedene Praktiken, verschiedene Erfahrungsräume einfach erfahren, wie ist es denn, in einer liebenden Gemeinschaft gehalten zu werden, mit allem, was gerade da ist und auch wirklich sich wieder zu erlauben, Verschiedenes zu fühlen. Wir machen auch viel so mit Emotional Release, das heißt Menschen, die wirklich viel Druck haben, die immer alles gehalten haben, die alles vielleicht auch unterdrückt haben, einfach mal ihre Emotionen rausfließen lassen. Und da ist ganz viel dabei. Viele brechen dann in Tränen aus, viele schreien vielleicht das erste Mal und viele erleben überhaupt erstmal Gefühle, die sie vielleicht für Jahre, vielleicht sogar schon seit ihrer Kindheit unterdrückt haben, plötzlich ausbrechen dürfen.
Jetzt ist Bali ja eigentlich schon immer oder ja seit längerer Zeit auch berühmt dafür, dass es einfach ein Mittelpunkt der Spiritualität ist. Es wird als spirituelles Paradies verkauft. Was ist da Realität? Und was ist so ein bisschen Legende und Realität, über die man nicht spricht?
Ubud ist ja so das spirituelle Zentrum und Ubud ist eine wunderschöne kleine Stadt im Herzen Bali. Sie hat auf jeden Fall eine ganz starke Energie. Dadurch, dass es auch einen alten Stadtkern hat, hat es so seine Magie noch behalten. Es ist mittlerweile sehr konsumeristisch, sehr überlaufen, sehr voll. Also ich und meine Frau, wir gehen ab zu gerne nach Ubud. Du kannst dort wunderbar essen. Da gibt es wirklich die besten, besonders wenn du Vegetarier oder Veganer bist, aber auch wenn du Omnivore bist, hast du dort wirklich das leckerste Essen und auch für einen sehr, sehr guten Preis. Dann für spirituelle Ansichten, also du hast unglaublich viele Yoga-Studios dort, wirklich die besten Yoga-Lehrer, Qigong, Meditationslehrer. Also die Qualität, die du hier findest, findest du kaum woanders. Die Balinesen an sich sind natürlich auch ein sehr, sehr mit ihrer Religion, mit dem Hinduismus ein sehr verbundenes Volk. So jedes Haus hat seinen eigenen Tempel. Jedes Dorf hat dann noch mal einen eigenen Dorftempel. Also das wird immer größer. Und die haben ja unglaublich viele Zeremonien. Da gibt es Zeremonien für die Pflanzen, Zeremonien für die Tiere, Zeremonien für das neue Jahr. Also diese spirituelle Verbundenheit der Balinesen, die ist total lebendig. Das ist das eine von dem Naturvolk der Balinesen, was ich einfach total liebe. Du merkst es auch, die machen jeden Tag, machen die ihre Offerings, also ihre Opfergaben, bringen die jeden Tag an ihren Tempel, an die Haustür. Die haben ja mehrere Tempel, die bringen das an mehrere Tempel und das macht jeder Haushalt. Und du merkst einfach, du riechst über diese Räucherstäbchen, du merkst einfach diese Energie, diese Hingabe, diesen Service, den sie dort bringen. Deswegen hat Bali so eine schöne Frequenz. Die Schattenseiten sind natürlich, dass es jetzt sehr durch den Tourismus auf Profit ausgelegt worden ist. Und du kannst natürlich hier auch schnell, besonders auch in Ubud, dann einfach denken, ich mache so einen spirituellen Quickfix und ich gehe von einer Heilung zur nächsten. Aber tu das nicht wirklich nachhaltig integrieren. das kann hier genauso passieren. Und was natürlich auch ist, dass dadurch, dass dieser Tourismus sehr, sehr groß ist, ist hier ein sehr großer Plastikverbrauch. Also Bali hat ein ganz, ganz großes Plastikproblem. Ja, es gibt auf jeden Fall die Schattenseiten, die sind, dass Bali sehr schnell gewachsen ist. Ubud ist sehr schnell gewachsen, Canggu ist sehr schnell gewachsen und viele haben einfach sehr viele Villen gekauft. Wir wollen da ja auch auf jeden Fall dagegen wirken, dass, indem wir eben mehr dieses Bewusste, dieses Grüne, wir machen ja auch nur natürliche Bauten, die wir hier bauen, aus Lehm und aus Bambus. Mhm. Und das ist natürlich eine Schattenseite, dass diese wunderschöne Insel mit diesem Spirit sehr dem Profit auch unterlegen ist und dadurch auch dann viele korrupte Menschen das ausgenutzt haben, auch die Gutgläubigkeit der Balinesen, das Land zu zerstören. Es sind sehr viele Reisterrassen zerstört worden, also besonders im Süden von Bali. Aber wenn du ein bisschen ab von dem Tourismus gehst, findest du eben diese Spiritualität, findest du diese Devotion, diese Hingabe und das ursprüngliche Bali immer noch.
Wenn du heute auf dein früheres Leben zurückblickst, was hast du auf Bali gefunden, das dir vorher gefehlt hat, in ein, zwei Sätzen nur?
Ich habe eine Gelassenheit gefunden und eine Freiheit gefunden, die ich so in Deutschland nicht kenne. Und auch wenn Bali chaotisch und manchmal ein bisschen verrückt ist, fühlst du dich hier von den Balinesen immer total angenommen und willkommen.
Da sucht man manchmal so ein bisschen danach. Wonach wir auch suchen, ist typisch balinesische Musik oder zumindest Musik, die dich und deine Auswanderung nach Indonesien, nach Bali geprägt hat. Gibt es ein Lied, was du uns gerne vorspielen möchtest, was da sehr gut reinpasst?
Ja, es gibt natürlich diese ganz traditionelle Gamelan-Musik von den Balinesen, die auch sehr, sehr spirituell ist und die eigentlich immer mit Tänzen noch begleitet wird, was auch alles sehr, ja, sehr, eine sehr mystische Energie hat und die macht dich schon fast high, diese Musik.
Ein Leben zwischen Lagerfeuer, Gemeinschaft und tropischer Inselidylle, aber eben auch mit Herausforderungen und kulturellen Unterschieden. Über dieses Thema und über seine Auswanderung sprach ich mit Raphael Mattes. Danke für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach Bali.
Vielen, vielen Dank, lieber Gernot. Schön, da zu sein. Und ich freue mich, wenn ich viele Menschen inspirieren kann mit diesem Gespräch.
Liebe Hörer, das war die neueste Ausgabe vom Fernruf hier im Kontrafunk. Und wie immer gilt der Grundsatz, wenn Sie auch ausgewandert sind oder jemanden kennen oder etwas beizutragen haben zu den Ländern, eine spezielle Information, die vielleicht nicht zur Sprache gekommen sein sollte, dann melden Sie sich gerne über fernruf@kontrafunk.radio. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder am 20. Juni in Würzburg beim großen Kontrafunk-Treffen sehen. Dafür gibt es übrigens noch Karten. Schauen Sie gerne vorbei auf kontrafunk.radio. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.